heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today.
Und damit herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land, mit einem etwas anderen Einstieg als sonst. Der Tatsache geschuldet, dass die Ereignisse der letzten Tage uns sehr demütig und traurig machen, zumal es heute um ein christliches Thema geht, nämlich um das Thema Fasten. 40 Tage von Aschermittwoch bis Gründonnerstag sollen Gläubige auf Dinge verzichten, die ihnen lieb und teuer sind. Doch Fasten ist ganz schön individuell. Wir schauen uns heute an, was wir beachten sollten und wie wir es richtig machen, zusammen mit Ökotrophologin Isabel Rübsam. Wir hören uns gleich, aber erstmal hören wir Imagine. But I'm not the only one. I hope someday you join us. And the world will be as one. Imagine no possessions. Wonder if you can. No need for greed or hunger. Our brotherhood of man. Imagine all the people sharing. Tage haben wir noch schon Zeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und dann beginnt sie wieder, die Fastenzeit. Die Fastenzeit dient ja als Vorbereitung auf das wichtigste Fest der Christen, die Auferstehung von Jesus Christus, also das Osterfest. Erinnern soll die insgesamt 40-tägige Zeit an das ebenso lange Fasten von Jesus Christus in der Wüste. Und das Fasten, das gibt es nicht nur im Christentum, sondern auch andere Religionen haben den bewussten Verzicht fest in ihrem Glauben verankert. Sie kennen sicherlich die Zeit des Ramadans, der eine Säule des Islam ist, aber auch im Buddhismus verzichten Mönche und Nonnen jeden Tag im Übrigen ab 12 Uhr auf die Nahrungsaufnahme und auch im Judentum gibt es beispielsweise Yom Kippur, das ist ein wichtiger Feiertag, aber auch andere einzelne Fastentage, an denen auf die Nahrungsaufnahme verzichtet wird. Fasten wird in vielen Religionen mit Reinigung oder auch mit der Gewinnung von Klarheit in Verbindung gebracht. Wir wollen uns das heute mal aus ernährungswissenschaftlicher Sicht anschauen, nämlich zusammen mit Isabel Rübsam aus Winden, wo ich heute auch zu Gast sein darf. Isabel, du bist Ökotrophologin.
Genau.
Das ist, soweit ich mich informiert habe, eine Zusammenfassung aus Haushalts- und Ernährungswissenschaften,
ja,
oder?
Das ist richtig. Das ist ein ganz generalistisches Studium, da gehören viele Fächer dazu und einmal eben die Hauswirtschaftslehre und die Ernährungslehre. In der Ernährungslehre geht es eben um die ernährungsmitbedingten Erkrankungen, um auch pathologische Fächer, Mikrobiologie gehört da dazu zum Beispiel. Und bei den Haushaltswissenschaften geht es auch um, wie baut sich eine Spülmaschine auf und wie funktioniert die, und um VWL und BWL, das gehört so dazu.
Mhm. Ja. Jetzt wissen wir zumindest schon, was Ökotrophologie ist, würden jetzt aber auch gerne noch wissen, wer du bist. Vielleicht kannst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen.
Ja, also ich bin 43 Jahre alt und wohne in Winden hier über Nassau mit meinen Kindern, der Joko, dem Joshua und dem Malte, und bin eigentlich selbstständige Ernährungsberaterin bis vor kurzem noch gewesen und jetzt im Krankenhaus in der Paracelsus-Klinik tätig als Ernährungsberaterin. Ja, und in meiner Freizeit mache ich unter anderem Sport, bisschen Triathlon. Ja, genau.
Das passt ja, glaube ich, auch zum Thema gesunde Ernährung,
ja, und
gesunder Lebenswandel. Wir kommen nochmal zurück zu der letzten Frage oder der Annahme, nämlich, dass das Fasten für eine Reinigung oder auch eine geistige Klarheit sorgen soll. Kannst du das aus deiner wissenschaftlichen Perspektive eigentlich bestätigen?
Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Also ich denke, in der Fastenzeit beschäftigt man sich ja so mit sich selbst und mit dem Körper und kommt ein bisschen zur Ruhe. Und es tut mit Sicherheit dem Körper und dem Geist und der Seele gut. Wenn das Ganze so erzwungen stattfindet, weil man meint, man müsste unbedingt fasten, kann das für den Körper auch ziemlich stressig sein. Werden viele Hormone ausgeschüttet, unter anderem Cortisol, was den Körper in so einen Aufruhrzustand bringt, weil der Körper sagt, hier, Moment mal, was machst du? Du musst Nahrung suchen.
Ja.
Das ist dann auch ungünstig. Mhm. Wenn man das aber mit einer gewissen Vorbereitung macht und entspannt ist, viele nehmen sich ja auch Urlaub für die Zeit des Fastens oder zumindest ein paar Urlaubstage und entscheiden sich bewusst zum Verzicht, dann kann das eben auch positiv sein. Es wird Serotonin zum Beispiel dann ausgeschüttet vom Körper. Und
Glückshormon.
Ja, genau. Ich, ja. Und das, das tut uns dann sicherlich auch ganz gut.
Ja. Beim christlichen Fasten gibt es ja keine ganz genauen Vorgaben, wohl aber gibt es eine Fastenordnung der katholischen Kirche. Nämlich sollen Katholiken und Katholikinnen zwischen dem 21. und dem 60. Lebensjahr fasten. Und man soll in dieser Zeit nur eine volle Mahlzeit und zwei kleine Stärkungen zu sich nehmen. Und es gilt eine Beschränkung auf einfache Nahrungsmittel, möglichst ohne Fleisch und ohne Alkohol. Ist Fleisch- und Alkoholverzicht eigentlich auch aus ernährungsphysiologischer Perspektive sinnvoll und gesund für den Körper, auch auf längere Zeit, Isabel?
Ich glaube, in unserem Zeitalter geht es vor allen Dingen darum, dass gerade auch der Fleischkonsum ja übermäßig stattfindet. Und ich denke, das ist das Problem. Für mich gehört Fleisch schon auch zu einer vollwertigen Ernährung mit dazu. Aber es kommt immer darauf an, wie oft ich eben Fleisch verzehre. Und da ist schon relativ schnell Schluss. Also man sagt so für einen Erwachsenen in der Woche zwischen 300 und 600 Gramm Fleisch. Und wenn man jetzt überlegt, wie viel das eigentlich ist, wenn man zum Beispiel ein Rumpsteak essen geht, dann isst man schon schnell.
Dann sind die schon weg.
Ja, dann sind die schon weg. Deswegen, wir konsumieren immer noch viel zu viel Fleisch und Fleisch bringt halt eben die ungünstigen Fettsäuren mit sich und darum geht's dann auch. Fleisch ist ja prinzipiell jetzt erstmal nichts Ungesundes. Wir brauchen das tierische Eiweiß zum Beispiel, das Eisen aus dem Fleisch, aber es ist mit Sicherheit von Vorteil, wenn man den Fleischkonsum reduziert.
Mhm.
Und bei Alkohol ist es ja so, der Körper braucht keinen Alkohol, um sich zu versorgen. Deswegen, also da langfristig drauf zu verzichten, macht definitiv schon Sinn.
Mhm. Ja. Welche Arten des Fastens gibt es denn eigentlich noch? Also beim christlichen Fasten verzichten wir, wie wir es möchten, auf bestimmte Nahrungsmittel. Es gibt aber doch noch viele andere Arten des Fastens. Welche sind das?
Ja, es gibt natürlich auch die viel strikteren Fastenmethoden. Da denke ich jetzt zum Beispiel an das Heilfasten. Mhm. Das ist eine Präventionsmaßnahme, eine präventive Maßnahme, wo es auch wissenschaftlich belegt ist, dass es zum Beispiel bei rheumatischen Erkrankungen oder bei psychosomatischen Erkrankungen helfen kann. Wohlweislich ist das alles immer nur unter ärztlicher Aufsicht dann durchzuführen.
Mhm.
Dann gibt es das Basenfasten, das ist auch so ein Klassiker, wo dann eben auf die säurehaltigen oder die säurebildenden Lebensmittel verzichtet wird, weil man dann sagt, dass der Körper eben damit seinen Säurebasenhaushalt wieder ins Gleichgewicht bringt. Das ist zum Beispiel wissenschaftlich nicht belegt so richtig, weil der Körper, der gesunde Körper hat auch eher einen Mechanismus, der eben vor Übersäuerung schützt. Jetzt aktuell ist ja das Intervallfasten.
Mhm.
Das ist auch eine Art des Fastens. Da wird ja auch noch gegessen. aber in bestimmten Zeitfenstern, mhm. also jetzt zum Beispiel klassisch ist 16 zu 8, man fastet 16 Stunden und in mhm. 8 Stunden, innerhalb 8 Stunden kann man dann essen oder dazu zählt auch 5 zu 2, also an 2 Tagen in der Woche wird dann nichts gegessen. Mhm. Ja, und es gibt ganz viele, es gibt Suppenfasten, da gibt es dann eben nur Flüssiges, was ja auch beim Heilfasten so ist. Mhm. Man führt dann halt ungefähr 500 Kilokalorien am Tag in mhm. flüssiger Form zu mhm. sich.
Saftkuren zählen wahrscheinlich Saftkuren, auch dazu, genau, die jetzt ganz gibt's schwer in Mode sind.
Ja. Mhm. Detox ist auch noch so ein Begriff. So, ja, es gibt ja immer alle möglichen Trends. Mhm.
Worte, meine Sprache wär nicht, hätt dir schon gesagt. In all den schönen Worten, wie viel mir an dir lag. Ich kann dich nur ansehen, weil ich dich wie eine Königin verehr. Doch ich kann nicht auf dich zugehen, weil meine Angst den Weg versperrt. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. Ich hab keine Worte für dich. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. Ich hab keine Worte für dich. Worte, meine Sprache wär nicht, hätt dir schon gesagt. Wie gern ich an deiner Seite wär, denn du bist alles, alles, was ich hab. Ich kann verstehen, dass es dir nicht leicht fällt, du kannst nicht hinter die Mauer sehen. Aber ich begreife nicht, dass es dich so kalt lässt, dir könnt der Himmel auf Erden entgehen. Der Himmel auf Erden. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. Ich hab keine Worte für dich. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. Ich hab keine Worte für dich. Du bist die Erinnerung an Leichtigkeit, die ich noch nicht gefunden hab. Nach langem Regen, die, die mich zurückholt, wenn ich mich verloren hab. Wenn alles leis ist, dann ist deine Stimme da. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. Ich hab keine Worte für dich. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. Ich hab keine Worte für dich, keine Worte für dich. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. Ich hab keine Worte für dich, keine Worte. Ich weiß es dir zu sagen, wär nicht schwer, wenn Worte meine Sprache wär nicht. Dir ein Lied zu schreiben, wäre nicht schwer, wenn Worte meine Sprache wär.
Kannst du sagen, welche die empfehlenswerteste Form des Fastens ist oder vielleicht auch die, die am besten in den Alltag zu integrieren ist?
Also die Frage ist, denke ich, immer, warum fastet man jetzt? Gewicht zu reduzieren zum Beispiel, denke ich, machen das viele, ist es gar nicht so gut geeignet, das Fasten an sich. Ne? Ich persönlich habe aber auch in meiner Praxis Erfahrungen gesammelt, dass es Menschen, die ihr Gewicht regulieren wollen, hilft, das Intervallfasten auszuprobieren. Mhm. Das kann man auch über einen längeren Zeitraum ja durchhalten. Mhm. Das geht auch länger als diese 40 Tage, weil man ja eben 8 Stunden Zeit hat, auch zu essen und diese langen Esspausen zum Beispiel sehr gut sind für den Körper, für die Zellen. Man nennt das Autophagie, weil die Zellen in diesen 16 Stunden, die Körperzellen halt Zeit haben, sich zu erneuern, weil der Körper einfach nicht verdaut. Er hat einfach mal Pause. Wenn der Körper was zu essen bekommt oder wenn wir essen, dann fängt die Verdauung an. Und wenn wir eben mal 16 Stunden Pause haben, dann hat der Körper Zeit, was anderes zu machen. Also ich würde mal sagen, aus meiner Überzeugung ist das Intervallfasten am interessantesten und ich denke auch am längsten durchzuhalten. Nur wichtig ist immer, Verhalten muss man eigentlich ändern, um nachher auch nach so einer Kur nicht übermäßig wieder dann mit dem Essen anzufangen.
Ja. Da sind wir direkt beim Thema, was das Fasten überhaupt bewirken kann. Was sind so die größten Vorteile?
Ich denke einfach, dass es uns, es ist wie so ein Schlussstrich oder ein Cut zu dem, Gewohnheiten, die uns da ja so lieb geworden sind, die aber vielleicht nicht so optimal sind und wir das ja eigentlich auch wissen, Stichwort zu viele Süßigkeiten zum Beispiel oder zu viel Alkohol oder zu viel Fleisch, darüber haben wir eben schon gesprochen. Und einfach mal mit diesen eher vielleicht schlechteren Angewohnheiten zu brechen und sich auf eine gesundheitsfördernde Ernährung einfach vorzubereiten, sich da wieder ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Und ich habe das eben auch schon angesprochen, auch dem Körper mal Zeit zu geben, sich zu regenerieren. Sich ein bisschen mit sich selbst zu befassen, ein bisschen achtsamer, sich zu beobachten auch. Weil wenn man das mal tatsächlich tut, dann merkt man schon auch, wird einem vieles bewusst, was man eigentlich alles isst und wie man isst und in welchen Situationen man isst. Und dass das Essen auch oft nicht mit dem Hungergefühl zu tun hat, was wir eigentlich auch gar nicht mehr so richtig kennen, sondern wir oft aus anderen Gründen essen, aus Gewohnheit, aus Stress. Und und dafür, das finde ich, ist eigentlich der wesentliche Vorteil des Fastens. Ja, einfach nochmal mit was Neuerem, Besseren dann auch weiterzumachen.
Du hast gerade gesagt, das Intervallfasten kann man natürlich über einen sehr langen Zeitraum auch fortführen. Wenn wir jetzt von einer normalen Fastenkur sprechen, wie oft kann man die denn überhaupt machen?
Ja, also der Klassiker ist ja wirklich, dass man einmal im Jahr eine Woche fastet. Und das ist auch, denke ich, etwas, das kann man auch ohne ärztliche Aufsicht, kann man das auch machen, je nachdem, wie man damit zurechtkommt. Man sollte eben gesund sein, das ist ganz klar. Und es gibt auch wirklich Erkrankungen, chronische Erkrankungen zum Beispiel oder Herzerkrankungen, wo das Fasten absolut nicht indiziert ist, also wo man auf keinen Fall fasten sollte, weil wichtige Nährstoffe auch nicht zugeführt werden. Jetzt zum Beispiel, wenn ich an Herz denke, dann Kalium fehlt dann und dann kann es zum Beispiel zur Herzrhythmusstörung kommen. Also ein gesunder Mensch kann ruhig einmal im Jahr eine Woche fasten und es gibt auch richtige Fastenprofis. Das sind dann die, von denen du eben auch schon gesprochen hast, die können auch bis zu 40 Tagen fasten. Aber das sollte nie im Privaten stattfinden, sondern dann auch wirklich unter Kontrolle. Weil der Körper wird in der Zeit nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt. Der Körper kann ja umstellen. Unser Gehirn braucht ja Energie und braucht eigentlich Zucker, den Traubenzucker. Und diese Energie, die kriegt der Körper aus der Nahrung. Und das Gehirn braucht die Energie und kann sich die Energie eine Zeit lang auch woanders herholen. Das sind die Ketonkörper. Ich glaube, eine ketogene Ernährung ist auch so ein Trend. Ja. Da haben auch schon viele von gehört. Das klappt aber eben nur eine begrenzte Zeit. Und irgendwann geht es dann auch nicht mehr. Und dann wird es dann auch gefährlich. Mhm. Das sollte man eben zu Hause nicht im Privaten machen. Mhm. Ja.
Wie sieht denn eigentlich die Vorbereitung fürs Fasten aus? Muss man sich darauf vorbereiten?
Ja, also ich denke, wenn man das vernünftig machen möchte, sollte man sich darauf vorbereiten. Ich hatte eben schon angesprochen, wenn man das so übereilt macht oder auch wenn man das Gefühl hat, man müsste jetzt fasten, ist es durchaus Stress für den Körper. Aber wenn man sich darauf vorbereitet, auch mit sogenannten Entlastungstagen, die man dann vorher durchführt, dann ist es eben für den Körper ja viel schneller auch positiv oder hat es positive Wirkungen. Die Entlastungstage, das sind dann zum Beispiel Reistage oder Obsttage oder auch Safttag, wo man eben schon bewusst auch verzichtet, wo man nicht gänzlich jetzt keine Nahrung mehr zuführt, aber wo man schon anfängt, eben sich darauf einzustellen, dass man halt jetzt 5 oder 7 Tage erstmal keine Nahrung bekommt. Und da gehört auch die Ruhe zu Hause dazu. Also, dass man das jetzt nicht macht, wenn man stressige Projekte auf der Arbeit hat oder so. Das ist, denke ich, ein ungünstiger Zeitpunkt, sondern viele machen es ja eben auch während des Urlaubs oder nehmen sich eben auch Urlaub oder dass man an einem Wochenende startet, wo man einfach einen sanfteren Einstieg hat. Weil der Körper stellt sich natürlich um. Der kriegt ja jetzt natürlich erstmal das Signal, Achtung, es kommt jetzt keine Energie mehr. Und das ist für den Körper ja eine Notsituation.
Ja. Keine Energie mehr heißt aber, ich führe schon Kalorien zu, aber in ganz begrenzter Anzahl. Nur was nehme ich denn überhaupt während des Fastens zu mir?
Also es sind tatsächlich wirklich nur dann die flüssigen Lebensmittel. Da denke ich jetzt an Suppen. Klare Suppen sind das ja dann meistens. Tees und natürlich Wasser, gutes Wasser. Und das war es dann ja aber eigentlich. Ne? Also es sollten auf jeden Fall... Als Fasten gilt es dann auch nur noch, wenn es wirklich nicht mehr als 500 Kilokalorien sind.
Ja. Okay. Was ist nach dem Fasten wichtig?
Im Grunde genommen ist es so ähnlich wie vor dem Fasten. Man hört nicht einfach damit auf, sondern es gibt die Aufbautage und auch wirklich das Fastenbrechen. Ich kenne das klassischerweise auch mit einem Apfel, den man dann so am 7. Tag vor sich legt und dann damit wieder anfängt, sich an eine normale Ernährung zu gewöhnen. Und dann hat man wirklich, das ist im Grunde genommen wie eine Schonkost. Man muss sich ja vorstellen, der Magen wird relativ schnell kleiner und die Verdauungssäfte, die Produktion, die wird auch runtergefahren und dieses System muss der Körper dann halt auch erstmal wieder anwerfen. Und wenn ich jetzt direkt mit einer deftigen Mahlzeit beginnen würde, dann hätte ich bestimmt Probleme. Also Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, das kann schon sein. Die meisten, die dann aber auch mal so ein paar Tage Fasten durchgehalten haben, die würden das auch nicht machen.
Ja, die brauchen gar nicht dann unbedingt direkt den Burger mit Pommes.
Nee.
Another day is gone. I'm still all alone. How could this be? Yeah.
Gehen wir mal zurück zum christlichen Fasten. Viele Menschen verzichten ja auch auf Süßigkeiten. Das ist auch so der Klassiker geworden, statt auf Fleisch oder Alkohol.
Genau.
40 Tage sind aber für viele Menschen echt schwer durchhaltbar. Und manch einer bleibt dann vielleicht doch nicht so abstinent, wie er wollte. Was empfiehlst du? Wie viel Verzicht ist wirklich durchhaltbar? Also sollte ich lieber nur auf ein Nahrungsmittel verzichten oder kann man es direkt auch mit mehreren schaffen? Was ist so deine Erfahrung?
Das ist ja ganz individuell. Also ich denke, jeder von uns hat so eine bestimmte Angewohnheit, was die Ernährung betrifft, die einen am meisten stört.
Mhm.
Bei mir wären es jetzt tendenziell vielleicht auch die Süßigkeiten.
Mhm.
Und dann finde ich, ist es schon eine Herausforderung, eben auf diese eine Gruppe von Lebensmitteln dann mal zu verzichten.
Mhm.
Und ich finde es nicht verkehrt, sich den Zucker da rauszupicken.
Mhm.
Dabei meine ich eben auch tatsächlich der Zucker, der so on top noch kommt, also wirklich den Haushaltszucker in Süßigkeiten.
Mhm.
Weil Zucker ist ja leider Gottes in vielen Lebensmitteln einfach versteckt auch drin. Ne?
Mhm.
Und wenn man dann wenigstens sagen kann, man entscheidet sich jetzt dazu, bewusst auf die Schokolade oder die Gummibärchen zu verzichten, dann ist das schon, finde ich, eine Leistung.
Mhm.
Und ich gebe dir recht, wenn man sich zu viel vornimmt, dann kann es halt auch schnell in die Hose gehen. Und dann hat man nachher nichts erreicht und das wäre einfach schade. Ich empfehle auch allen meinen Patienten, die zu mir kommen, immer erstmal eine Sache anzugehen.
Mhm.
Und wenn die dann gut klappt, dann kriegt man ja auch so ein Gefühl des Erfolgs. Und das ist gut für die Motivation und dann macht man auch tendenziell eher weiter.
Da kommen wir gerade auch zum Thema, wie ich meine Motivation denn eigentlich behalten kann, wenn so langsam der Durchhänger kommt, vielleicht nach der ersten Woche. Hast du da Tipps?
Also ich finde es immer gut, wenn man sich schon Ziele setzt und sich vielleicht auch belohnt zwischenzeitlich, wenn man kleine Etappenziele geschafft hat. Also ich meine, man muss nicht immer das ganz große Ziel vor Augen sehen. Man sollte sich auch nicht so viel vornehmen oder dann eben kleinere Ziele setzen, die man dann schneller erreichen kann und sich dann entsprechend auch belohnen, indem man dann ja irgendwie was Schönes macht, mal einen Kinobesuch oder sich was besonders Schönes kauft oder so für sich selbst, sowas, und das auch wirklich planen. Wenn ich das und das erreicht habe oder wenn ich jetzt 3 Tage Fasten geschafft habe, dann mache ich das und das. Dann fahre ich in die Therme oder dann treffe ich mich mit einer Freundin.
Mhm.
Das wirklich so als Projekt zu sehen
und
das dann auch wirklich zu machen.
Mhm.
Ja.
Heißhunger oder Hungerattacken kennen wir wahrscheinlich alle in so einer Phase. Wenn das akut kommt, kann ich das verhindern oder kann man das im Vorhinein auch verhindern, dass sowas kommt?
Also das ist ja meistens der Blutzuckerspiegel, der uns dann da so einen Streich spielt, wenn der stark abfällt. Das haben wir jetzt auch außerhalb vom Fasten. Das ist ja sowas, was wir alle irgendwie kennen, dass wir glauben, wir brauchen jetzt unbedingt wir brauchen jetzt unbedingt die Schokolade oder auch in Stresssituationen. Wichtig ist, dass man sich in dem Moment aus dieser Situation herausholt, dann was anderes macht, ob man sich jetzt den Hund schnappt und mit dem spazieren geht oder weiß ich nicht, ein Bild malt, weil man gerne malt oder irgendwas anderes, sich mit was anderem gedanklich zu beschäftigen oder vielleicht eine Notfalldose vorzubereiten. Das finde ich immer ganz gut, wenn man jetzt immer Lust auf Schokolade oder Süßigkeiten hat, dass man halt eine kleine Dose hat, wo man zum Beispiel Rohkost drin hat oder Nüsse oder irgendwas, womit man sich dann tatsächlich ein bisschen ablenken kann. Ich weiß, dass Rohkost keine Schokolade ersetzt. Es ist mir durchaus bewusst, aber es kann halt helfen, in dem Moment sich dann die Möhre zu nehmen, statt dann direkt zur Schokolade zu greifen oder so.
Mhm.
Ja. Das ist, man muss sich darauf vorbereiten, weil die Situationen kommen auf jeden Fall und man kennt sich selbst am besten.
Ja.
Ja.
Notfallbox.
Gut, ja,
das merken wir uns. Wenn wir es nochmal aus ernährungsphysiologischer Sicht betrachten, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, ich weiß die Antwort jetzt schon aus dem, was du erzählt hast. Auf was sollte man ernährungstechnisch denn am ehesten verzichten, wenn man schon verzichtet?
Also das Tollste wäre, wenn man auf Lebensmittel verzichtet, die ein Zutatenverzeichnis haben, weil man dann möglichst einfach isst, weil man dann keine zugesetzten Zucker isst. Mhm. Also ich meine jetzt tatsächlich, ja, dass man auf stark verarbeitete Lebensmittel verzichtet. Das wäre gut, weil ich finde auch zu einer gesunden, vollwertigen Ernährung, die einen glücklich macht, da gehört auch mal das Stück Schokolade dazu. Das ist dann auch okay. Oder das Glas Rotwein, das man mit Freunden genießt oder so. Das finde ich, das ist was für die Seele. Das ist tatsächlich so. Aber das muss man dann eben bewusst machen. Und deswegen würde ich eher sagen, statt kategorisch auf etwas Liebgewonnenes immer zu verzichten und sich so zu kasteien, sollte man eher gucken, dass man ja nicht so stark verarbeitete Lebensmittel isst und dass man halt auch eben selbst mal wieder was kocht zum Beispiel. Ja. Also je länger das Zutatenverzeichnis auf einem Lebensmittel ist, desto sicherer kann man zum Beispiel sein, dass da auch Zucker zum Beispiel zugesetzt worden ist. Ja. Und deswegen wäre jetzt mein Credo, möglichst auf zugesetzten Zucker in Lebensmitteln zu verzichten. Ja.
Es gibt ja allerhand Ernährungsmythen, da kennst du bestimmt auch die ein oder andere von, die sich gerade auch in den Köpfen derer herumtreiben, die durch die Fastenzeit vielleicht auch das ein oder andere Kilogramm verlieren möchten. Das ist ja wahrscheinlich schon der erste Mythos, dass man durchs Fasten langfristig auch abnehmen kann. Oder ist es vielleicht keiner?
Doch, da hast du recht. Also es ist so, natürlich nimmt man während des Fastens ab. Aber was kommt danach? Wenn ich dann mit dem Fasten wieder breche und normal weiter esse, ist mein Körper aber immer noch, der brennt, also die Flamme in uns, die brennt auf Sparflamme, die geht zurück. Und das heißt also, der Stoffwechsel ist verlangsamt. Das hat man ja auch festgestellt, Fastende haben zum Beispiel einen niedrigen Herzschlag. Die frieren auch schnell, ne? Weil der Stoffwechsel einfach runterfährt. Wenn man dann wieder ganz normal anfängt zu essen, dann kommt es zu diesem Jojo-Effekt, weil der Körper dann wirklich die Energie, die er bekommt, bunkert. Da kann man aber auch direkt entgegenwirken. Und das ist auch noch so ein wichtiger Punkt, auf den ich jetzt zu sprechen komme. Und das ist einfach die Bewegung. Weil das ist Ernährung und Sport oder Ernährung und Bewegung, das gehört einfach zusammen. Das heißt, ich kann ja auch während des Fastens, und das soll man ja auch machen, mich bewegen, 30 Minuten jeden Tag, mindestens draußen spazieren gehen, was auch immer, dann kann ich dieser Gewichtszunahme, die oft zu erwarten ist, nach dem Fastenbrechen, kann ich da schon entgegenwirken.
Macht Zucker süchtig?
Ja, also ich glaube schon. Der Zucker ist halt, wirft unser Belohnungszentrum an. Wir werden ja schon mit der Muttermilch, mit dem süßen Geschmack konfrontiert. Und das ist auch das, was, das ist uns einfach lieb geworden. Und was süß schmeckt, das kann nicht giftig sein. Das ist ja auch so ein Schutz, auch von Kindern zum Beispiel. Das Süße ist eher das, was, das ist ganz intuitiv, das ist gut. Und das so, ja, das haben wir dann schon als Kinder gelernt. Und das ist eben das Belohnungszentrum, was angeworfen wird. Serotonin wird da ausgeschüttet. Und dann ist es eine Angewohnheit. Und Zucker hat halt auch massiv Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Klar, wenn ich jetzt Zucker pur esse in Form von Süßigkeiten, dann steigt der Blutzuckerspiegel ganz schnell sehr hoch an. Und dann wird sehr viel Insulin vom Körper ausgeschüttet, um den Zucker wieder abzubauen oder in die Zellen zu transportieren. Und dann sinkt der Blutzuckerspiegel halt auch ganz schnell wieder ab. Und wenn das passiert, dann habe ich Heißhunger. So, deswegen, ja, ich denke, Zucker macht süchtig, ja.
once in a lullaby.
Ein Mythos ist ja, Kohlenhydrate abends wegzulassen. Mhm. Ist das einer oder würdest du sagen, das ist tatsächlich empfehlenswert?
Auch hier sage ich, die Menge macht es. Mhm. Der Grund, warum wir zunehmen, ist eine unausgeglichene Energiebilanz. Mhm. Also es muss einfach so viel verbraucht werden, wie reingeht. Dann nehmen wir auch nicht zu und da ist auch wieder mein Stichwort Bewegung. Das gehört da einfach dazu. Dann kann man sich mit vielen Dingen einfach auch ein bisschen entspannter, ja, oder dann kann man einfach ein bisschen entspannter sein, was diese ganzen Ernährungsverbote und so angeht. Mhm. Ne, wenn wir uns ein bisschen mehr bewegen, dann denke ich, ist es auch nicht schlimm, abends das Brot zu essen oder abends eben noch warm zu essen. Mhm. Aber es darf halt nicht zu viel sein. Mhm. Und zu spät abends jetzt zum Beispiel die Chips oder so vom Fernseher klassischerweise zu essen, ist sowieso nicht gut, weil wir eben auch, bevor wir ins Bett gehen, mal mindestens 2 bis 3 Stunden vorher aufgehört haben sollten zu essen, weil der Körper sonst verdaut und wir dann auch nicht so gut schlafen und morgens auch schon oft wach werden und haben so ein Unwohlsein.
Ja.
Ja, das liegt einfach daran, dass der Körper in der Nacht noch zu lange mit Verdauung beschäftigt war.
Mhm. Ja. Was ist schlechter, Fett oder Zucker?
Also aus zu viel Zucker wird letzten Endes auch Fett. auch die Frage ist, ja, ist so ein bisschen ähnlich wie das, was wir eben schon besprochen haben. Beim Fett ist es auf jeden Fall so, Fett brauchen wir. Mhm. Zum Beispiel brauchen wir Fett zur Aufnahme von manchen Vitaminen, die fettlöslichen Vitamine. Es kommt da aber drauf an, welches Fett wir essen. Mhm. Also es gibt die gesunden, die ungesättigten Fettsäuren und dann gibt es die eher schlechten. Das sind die gesättigten Fettsäuren, die kommen jetzt aus den tierischen Lebensmitteln. Da haben wir eben schon mal drüber gesprochen, die ein bisschen zurückzufahren. Und lieber mal ein gesundes Rapsöl am Salat, an den Salat zu machen oder an Obst, ans Gemüse ranzumachen, Entschuldigung. Und Fett ist prinzipiell nicht schlecht. Den puren Haushaltszucker wie gesagt, den brauchen wir nicht. Mhm. Ja.
Die Frage, ob man noch Fleisch essen darf, die habe ich ja auch hier drin, aber die hast du eben eigentlich schon beantwortet, dass die Dosis quasi das Gift macht. Superfoods ist ja auch noch so ein Thema, ein totaler Trend. Braucht man das?
Also, ich denke, dass man das auf jeden Fall nicht braucht. Mhm. Definitiv klares Nein. Superfoods ist Trend, ist total trendy, wenn ich jetzt denke an Aronia, Goji, was es da alles gibt. Mhm. Chiasamen war auch sowas, was plötzlich da war. Die Produkte sind ja oft hochpreisig. Mhm. Es ist nicht belegt wissenschaftlich, dass sie den heimischen Lebensmitteln total überlegen sind. Mhm. Dann sind es ja meistens auch exotische Lebensmittel, die dann auch importiert werden. Deswegen sind die auch teuer. Und deswegen haben die aber auch nicht den Standard wie unsere heimischen Produkte. Also Stichwort Schadstoffe zum Beispiel. Mhm. Und in den Mengen, in denen die dann konsumiert werden, weiß man halt auch nicht, ob es dann auch wieder Unverträglichkeiten gibt oder Allergien oder sowas. Deswegen, ich denke, dass die das Angebot bereichern können und dass sie auch vielleicht lecker sind, aber also besonders brauchen tun wir sie meines Erachtens nicht.
Wie sieht das denn mit Nahrungsergänzungsmitteln aus?
Ja, das ist auch so eine Geschichte. Also Nahrungsergänzungsmittel, die werden ja meistens so, die kommen so ein bisschen wie Arzneimittel oft rüber. Das sind sie aber natürlich nicht. Das sind Lebensmittel, die auch ja, wegen ihren Inhaltsstoffen besonders hervorgehoben werden. Gesunde Menschen brauchen keine Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Es gibt aber Situationen im Leben, wo es durchaus sinnvoll sein kann, die Ernährung zu ergänzen, weil man es mit der normalen Ernährung nicht schafft, die Lebensmittel oder die Nährstoffe, Entschuldigung, zuzuführen. Ich denke an die Schwangerschaft zum Beispiel. Mhm. Da ist Folsäure zum Beispiel wird empfohlen. Das macht dann durchaus Sinn, weil der Bedarf steigt an. Und wenn man sich ohnehin schon nicht so einfach vollwertig ernähren kann, dann kann das Sinn machen. Oder im Alter zum Beispiel, dass die Menschen da, weil sie nicht mehr so gut kauen können oder schlucken können, zum Beispiel Protein ja, zu sich nehmen, zusätzlich in Pulverform oder so. Mhm. Ja. Aber auch hier für den Gesunden ist es nicht nötig. Mhm.
Ja. Wie sieht das mit Vitaminen aus? Zum Beispiel Vitamin D wird ja immer empfohlen oder Vitamin B12.
Da gibt es ja eben auch, da kommt es immer auf die Lebenssituation drauf an. Vitamin D hat man zum Beispiel festgestellt, dass Menschen, die nicht viel rauskommen an die Sonne, auch ältere Menschen, die jetzt zum Beispiel nicht mehr sich so gut bewegen können, dass es da durchaus Sinn macht, den Vitamin D-Präparate zu geben. Oder den Kindern zum Beispiel, den Säuglingen, die bekommen das ja auch, weil sie in so einer Wachstumsphase sind. Und je nachdem, wann die Babys geboren werden, unterscheidet sich auch die Dauer, wie lange man eben Vitamin D geben soll. Ja, die Wissenschaft, also da wird drüber diskutiert und die Empfehlungen, die ändern sich auch immer. Aber auch hier kommt es tatsächlich auf die Lebenssituation immer wieder drauf an. Weil wir können bei Vitamin D mit der Ernährung nicht so viel machen. Das wird tatsächlich von der Sonne gebildet über die Haut. Ja.
Also auch da wäre natürlich Bewegung der beste Tipp. Richtig. Einfach viel raus zu gehen.
Genau. Ja, im Sommer dann auch wirklich auch mal nur mit T-Shirt und möglichst wenig Bekleidung, weil die Sonne muss schon auf die Haut kommen, auch über längeren Zeitraum. Ja.
Liebe Isabel, ich würde sagen, das war ein sehr informativer, richtig vollgepackter Podcast, bei dem alle inklusive mir richtig viel gelernt haben. Schön, dass du da warst, Isabel.
Ja, danke. Ich war gern da und habe mich gern mit dir unterhalten. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und möchte an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch den Hinweis loswerden, dass inzwischen ja nicht unbedingt nur auf Nahrungsmittel verzichtet werden kann in der Fastenzeit, sondern auch auf andere Dinge, die einem im Alltag oft so unersetzlich erscheinen. Fernsehen zum Beispiel, Online-Shopping oder direkt das Smartphone. Worauf Sie nicht verzichten sollten, ist in jedem Fall das Hörlokal. Das gibt es nämlich auch in der Fastenzeit immer in der Wochenmitte und sonntags. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.